Robert hatte die Hemdsärmel hochgekrempelt und rieb sich den Kopf mit beiden Händen, wie immer, wenn er sich aufregte. Für einen Mann seines Alters hatte er erstaunlich volles, dunkles Haar, was er seiner gesunden Ernährung zuschrieb. Geräuchertes Fleisch und alter Bourbon. »Ich muss die nächste Maschine nach L.A. kriegen«, sagte er. »Und sorgen Sie dafür, dass die Sitze drumherum alle mitgebucht werden.«
»Sie fliegen Linie?« fragte ich.
»Hören Sie bloß auf. Die Boeing hat eine Panne und angeblich ist den ganzen Nachmittag kein anderer Jet verfügbar. Ist das zu fassen? Nicht ein einziger. Ich war mal weh in dieser Stadt. Wissen Sie das?«
In den 6 Jahren, die ich nun schon für Robert arbeitete, hatte er noch nie einen Linienflug genommen. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Wenn er pünktlich zu dem Meeting in L.A. erscheinen wollte, musste er in den nächsten 2 Stunden in einer Maschine sitzen.
»Und nicht, dass die mir was dafür berechnen«, fügte er hinzu.
»Die Fluggesellschaft?« Robert verlangte, dass die halbe erste Klasse für ihn reserviert wurde und das auf einem Flug, der quasi sofort ging, für lau. Und er erwartete, dass das so einfach war.
»Okay«, sagte ich.
Robert nahm die Hände vom Kopf, legte sie flach auf den Tisch und sah mich mit seinen großen braunen Augen freundlich an.
»Danke.«
Das ist etwas, was Menschen, die Robert nie persönlich begegnet sind, nicht für möglich halten. Seine Liebenswürdigkeit. Sie sehen einen 70-jährigen Medienmogul, bekannt dafür, Steuern zu vermeiden und Gesetze zu umgehen, um seine internationale Vormachtstellung immer weiter auszubauen. Sie sehen einen skrupellosen Geschäftsmann, der den Nachrichtenjournalismus angeblich im Alleingang zu einer Farce gemacht hat. Sie sehen einen der oberen 10.000, an dessen Mercedes hinten ein Sticker mit der Aufschrift »Legt euch nicht mit Texas an« klebt. Aber eigentlich ist Robert ein sehr netter Mensch. Deshalb rief ich die Fluggesellschaft an und erklärte mit meiner Managerstimme höflich unsere Krisensituation.
»Sie verstehen sicher, dass dies große Unannehmlichkeiten für unsere Erste-Klasse-Passagiere bedeutet«, sagte die phlegmatische Frauenstimme am Telefon. »Aber weil es Mr. Barlow ist, kommen wir ihm gerne entgegen.«
»Danke«, erwiderte ich ebenso liebenswürdig wie Robert eben. »Immer nett und freundlich«, lautete seine Devise. »So muss man mit den Leuten reden. Nett und freundlich, aber zäh wie geschmortes Stinktier.« Die Frau klapperte auf ihrer Tastatur.
»Das macht insgesamt $19.147.«
Ich schnappte reflexartig nach Luft. Die Summe war derart hoch, dass es gar nicht mal so unvernünftig klang, mit einem Privatjet zu fliegen.
»Ma'am«, sagte ich, »ich verstehe, dass es sehr kurzfristig ist und Sie große Anstrengungen unternehmen, um Mr. Barlows Bitte nachzukommen. Aber wäre es möglich, dass Sie ihm für diesen Flug nichts berechnen?«
Stille.
»Hallo?«
Noch mehr Stille. Dann Gelächter. Dann ein schleimlösendes Räuspern.
»Was soll der Scheiß? Ist das ein Witz?«
»Wie bitte?«
»Für wen hält sich der Typ?«
»Ma'am«, sagte ich, wobei ich mich ein bisschen wie eine Südstaatlerin fühlte, obwohl ich aus New York stamme und außerdem auch wie ein kleines Miststück.
»Haben Sie gerade geflucht?
Ich möchte sofort mit Ihrem Vorgesetzten sprechen.«
»Wir nehmen Robert Barlow auf keinen Fall gratis mit«, sagte sie.
Ich sah auf die Uhr und warf dann einen Blick in Roberts Glaskasten. Da es für ihn unvorstellbar war, dass man seinem Verlangen nicht nachkam, hatte er sich bereits auf den Weg zum Flughafen gemacht. Herrgott, kein Wunder, dass er in die Linie flog, wenn er so behandelt wurde. Okay, er wollte einen Gratisflug. Aber wo waren denn die Manieren dieser Leute?
»Na gut«, sagte ich. »Wir bezahlen das Ticket. Aber sobald ich aufgelegt habe, werde ich mich bei der Kundenbetreuung über Sie beschweren.«
»Kreditkartennummer bitte.«
So unfreundlich wie möglich sagte ich auswendig die Nummer von Roberts MX-Geschäftskarte auf. 2 Sekunden später antwortete die Frau:
»Tut mir leid.«
So als täte es ihr überhaupt nicht leid. »Diese Karte ist nicht mehr gültig.«
»Unmöglich.«
Ich konnte sie durch die Leitung grinsen hören. Diese Karte ist nicht mehr gültig. Mist. Na gut. Dabei hatte ich doch schon die Oberhand gehabt. Ich wühlte in meiner Handtasche, fand mein Portemonnaie, zückte meine eigene Kreditkarte und las die Nummer ab. Dabei Titan, die Assistentinnen, keine Firmenkreditkarten haben durften, musste ich meine private benutzen. »Ein Moment bitte«, sagte sie. Ich lauschte ihrem Atem, der sich anhörte, als würde Darth Vader bei einer Anti-Raucher-Kampagne mitmachen. Dann meldete sie sich wieder. »Tut mir leid. Auch diese Karte wurde abgelehnt. Sie haben ihr Kreditlimit überzogen.« Das hätte ich mir auch selbst denken können. Keine meiner Kreditkarten hatte ein Limit über $11.000. »Kann ich es auf zwei Karten aufteilen?« Ich kramte in meinem Portemonnaie. »Nein«, sagte sie.
»Nein?«
»Nein.«
»Dann möchte ich jetzt auf der Stelle mit Ihrem Vorgesetzten sprechen«, sagte ich. »Und das ist kein Witz.«
»Okay, na gut. Meinetwegen zwei Karten.«
Meiner Widersacherin wurde es allmählich langweilig, mir den Tag zu vermiesen.
»Aber üblich ist das nicht. Ich tue Ihnen einen Gefallen.«
»Das weiß ich zu schätzen«, sagte ich, weil ich im Grunde meines Herzens schwach bin. Ich las die Nummer meiner zweiten Kreditkarte vor, bekam wieder einen Moment zu hören, aber die Tragödie war endlich abgewendet. Ich legte auf und atmete tief durch. Selbstverständlich reichte ich sofort nach Eingang der E-Mail-Bestätigung für die Abbuchung eine Spesenabrechnung ein. $20.000. Das war die Hälfte meines Jahresgehalts. Meist dachten die Leute, als Assistentin eines der reichsten und mächtigsten Männer dieses Planeten würde ich mehr verdienen. Und ich ließ sie in dem Glauben. So war es weniger demütigend. Vielleicht hat man Geschäftsführungsassistentinnen, auch bekannt unter der Bezeichnung Sekretärinnen, früher ja mal besser versorgt. Aber diese Zeiten waren längst vorbei. Zumindest in der Medienindustrie. Genauso wie Mittagessen im Four Seasons, das Rauchen in geschlossenen Räumen und die Existenz des Mittelstands. Alle Assistentinnen, die ich kannte, verdienten unter 40.000 im Jahr. Anfängerinnen sogar nur 35. Deshalb konnte ich mich nicht wirklich beklagen. Wenn man etwas per Telefon bestellt, zum Beispiel Flugtickets, bekommt man manchmal, bevor der Gesprächspartner drangeht, eine Bandansage zu hören. Dieser Anruf wird möglicherweise zur Qualitätssicherung aufgezeichnet. Tja, mein Gespräch mit der unfreundlichen Frau von der Airline war zufällig einer dieser Anrufe. Die Drohung, Beschwerde einzureichen, hatte ich zwar nicht wahrgemacht. Für so etwas bin ich viel zu faul. Aber ein paar Tage nach dem Vorfall rief mich die Kundendienstleiterin der Fluggesellschaft an, um sich für das Missverständnis zu entschuldigen. Man habe sich von der Mitarbeiterin getrennt. Mit anderen Worten, sie wurde gefeuert. Die Airline habe die Abbuchung von Roberts Flugkosten rückgängig gemacht und man werde ein Geschenk schicken als Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. »Würde Mr. Barlow sich über eine gute Flasche Rotwein freuen?«, fragte die zu Kreuze kriechende Frau. »Aber ja, natürlich.« Sowas passierte Robert ständig. Seit ich bei der Titan Corporation arbeitete, wusste ich, dass sehr reiche Leute für nichts bezahlen müssen. Nennen wir es ruhig Regel Nummer 4. Sehr reiche Leute bezahlen für nichts. Früher war ich so naiv. Dieses Geschleime der Airline-Tante hätte ich damals schlimm gefunden. Unfair und sogar widersinnig. Warum sollte ein Milliardär etwas gratis bekommen, wofür jeder andere Mensch bezahlen muss? Aber in den vergangenen 6 seelentötenden Jahren hatte ich mich daran gewöhnt. Deshalb regte es mich nicht mehr auf. Folglich vergaß ich die ganze Sache schnell wieder, ging nach Hause, guckte irgendwas auf Netflix und schlief ein. Die unbezahlten Rechnungen, die sich wie immer auf dem Küchentisch stapelten, geflissentlich ignorierend. Ein paar Tage später chattete ich per Gmail mit dem hübschen Kevin Hansen aus der Rechtsabteilung. Der hübsche Kevin Hansen. So nannten ihn alle Frauen im Büro. Oder einfach nur der hübsche Kevin. Während ich mir löffelweise Frozen-Joghurt in den Mund schaufelte.
Ich erfreute mich gerade an einem heftigen Hirnfrost, gepaart mit einem Hochgefühl, das ich immer empfand, wenn ich mit Kevin chattete, als der interne Bote Billy, genannt Patchouli, weil er und folglich auch die Briefe und Päckchen fürchterlich nach dem Zeug stanken, einen weißen, Hippie-Duft verströmenden Umschlag auf meinen Schreibtisch fallen ließ, auf dem stand Reise- und Bewirtungskostenerstattung. Plötzlich fiel es mir wieder ein. Ich loggte mich bei Google Mail aus, vergewisserte mich, dass Patchouli Billy in sicherer Entfernung war und ritzte dann den Umschlag mit meinem silbernen Brieföffner auf. Da war er. Ein nagelneuer, grüner Scheck über den Betrag von $19.147, ausgestellt auf meinen Namen. Logisch, meine Kreditkarten waren erst belastet worden, dann war alles wieder zurückgebucht worden. Aber R&B hatte den Antrag bereits bearbeitet und die Erstattung bewilligt. Ich konnte den Blick nicht von der wunderschönen Zahl abwenden. $19.147. Das war so ungeheuer viel Geld für mich. Fast auf den Dollar genau mein Studienkredit, den ich seit fast 10 Jahren zurückzuzahlen versuchte. Vielen Dank auch, NYU. Ich faltete den Scheck 2-mal und schob ihn in die tiefsten Tiefen meiner Handtasche. Später wurde mir klar, dass dies der Moment war, an dem ich schwach geworden war. Der Wendepunkt. Obwohl ich eigentlich noch gar nichts Unrechtes getan hatte. Ich nahm einfach nur den Scheck mit nach Hause. Mehr nicht. Mit der festen Absicht, ihn dort zu zerreißen. Natürlich hätte ich das auch sofort tun können, aber ich wollte ihn mir noch ein Weilchen ansehen. In meinem schimmeligen Mini-Apartment in Brooklyn, mit dem undichten Dach und den Ratten in den Wänden. Ich musste den Scheck einfach mit nach Hause nehmen und noch eine Nacht drüber schlafen, bevor ich ihn wegwerfen konnte. Das tat ich dann auch.